Sportbar. Gefährliches Halbwissen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit dem Host Lukas. Und mir zugeschaltet ist der Mann, der jetzt auf die Straßen geht mit 3 Litern Alkohol und feiert: Wir haben die Lizenz, wir haben die Lizenz. Yo, 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 wir haben die Lizenz. Sacke, hallo.
Mir ist eigentlich nicht nach Feiern zumute, aber hallo, das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht heute, bin ich ehrlich. Kurt Gallowitzer, ich küsse dich. Mannschaft, ihr könnt alle gehen.
Bis auf Lute
können also alle nicht alle, gehen. Aber viele.
Ja, bis auf Lute. Bis auf Lute können alle gehen.
Lute.
Das haben damals die Bochum-Fans gesungen. Bis auf Andreas Lute, den Torwart, können alle gehen.
Gab es das nicht auch bei Bielefeld? Bis auf Klos können alle gehen.
Das kann auch sein. Arminia viele Geld.
Ja. Wie stehen die eigentlich in der dritten Liga?
14. oder 13. oder sowas.
Aber nicht Abstiegskampf.
Nee, ne? Abstiegskampf schon, aber sie stehen nicht auf dem Abstiegsplatz.
Warte mal, ich gucke jetzt nach.
Die sind
Live-Recherche. Ja,
es gibt 20 Mannschaften in der dritten Liga und ich glaube, die sind halt so knapp über dem Strich. Aber 4-5 Punkte wahrscheinlich so.
Das sind 16. 5 Punkte Vorsprung auf Halle.
Ja, guck an.
Ein Platz weg vom Abstieg, aber haben ganz gute Form.
Ja, ich weiß, dass Duisburg baden geht.
Ja, Duisburg würde auch baden gehen. Und damit meine ich nicht das Bundesland. Oh!
Was ist denn das Bundesland Duisburg? Entschuldigung.
Nein, Baden.
Ach so.
Baden-Württemberg.
Ja, das ist ich habe schon verstanden.
Wir gehen in den Spieltag rein.
Ja.
Ich wollte gerade fragen, wo wir anfangen. Es gibt nur einen Ort, wo wir anfangen können. Und da du das Live-Spiel gesehen hast, bitte.
Ja, wir gehen rein in den Klassiker. Das Spiel ist eigentlich zum Zungeschnalzen. Alleine, wenn man schon hört, das muss man auf den Freitagsspot setzen. Es geht eigentlich gar nicht anders. Der SC Altach empfängt den WSG Tirol. Ja, und das Spiel war so geil. Das war so cool, dass es 0-0 ausgegangen ist. Ja. Was soll man sagen, also die Tirol hat versucht, das Spiel zu machen, hat versucht, spielerische Lösungen zu finden, wurden aber immer eiskalt ausgekontert von der Altach-Mannschaft, die auch sogar früh in Führung gegangen sind durch Atte Nohiu, aber in dieser Saison ist er halt Pippo Inzaghi, also er ist born offside, man sieht es in der Wiederholung sehr deutlich, dass er nicht nur einen Schritt zu weit drin steht, sondern einen guten Meter zu weit drin steht. Das war für eine längere Zeit so die größte Chance, aber man hat, also ich finde, Altach hat gut gemacht in der Offensive, in der Defensive, denn sie sind halt da mit einem klaren Plan rangegangen. Also das kann man Joachim Standfest in diesem Spiel nicht abstreiten. Altach hat den Plan und das war Konter. Einfach Konterfußball spielen. Tirol hat versucht, wie gesagt, das Spiel zu machen. Nicht so aufgegangen, wie man es haben will. Bei Altach gab es halt dann ein bisschen das Problem. Dejan Stojanovic hat sich die Hand gebrochen und fällt für die restliche Saison aus. Tobias Schützenauer wird übernehmen. Und freut mich sehr für Schü. Und danach aber immer noch weiterhin Altach. Also es war so, wie du dir das vorstellst. Die einen wollten Tirol, aber konnten nicht und die anderen waren halt wieder vor dem Tor zu harmlos. Aber denn Altach hat sich sogar ein XG von 1,27 erspielt, im Gegensatz der XG von Tirol 0,48. Aber wenn du halt von 2 Großchancen 2 vernebelst, na, hast du halt ein bisschen Problem.
Ich muss halt sagen, ich finde es crazy, also wirklich verrückt, dass man Tirol die Spielzüge in die Hand geben kann, sodass man seine gesamte Spielidee in die Tat umsetzen kann und man schafft es trotzdem, kein Tor zu machen.
Ja.
Man schafft es trotzdem nicht. Es ist wirklich verrückt. Also was auch immer, wer auch immer Altach verflucht hat, ja, es war entweder Yaya Touré oder, also nee, wirklich. Weil,
ich wollte es gerade ansprechen.
Der Mann hat auf jeden Fall den richtigen Typen gefunden, weil das ist ja wirklich crazy, das ist verrückt. Dasselbe geht für Arsenal Hugh.
Ja, also du kannst nicht mehr Scheiße am Fuß haben, das geht gar nicht. Und ja, was soll ich sonst sagen? Also Paul Koller hatte eine gute Chance im Spiel, hat auch mit dieser einen Chance ein XG von 0,79 kreiert, aber es ist halt wirklich nicht viel mehr zu sagen. Alltag, wie gesagt, kam gut nach Kontern und so, nach Kontern und nach Standardsituation rein. Bei Tirol ging nach vorne wirklich gar nichts. Aber muss man sagen, das hat Alltag auch gut verteidigt. Also es ist nicht viel gegangen wegen Alltag und nicht wegen Unvermögens der Tiroler, also nicht nur wegen Unvermögens der Tiroler Angriffsseite. Aber sonst, ich kann dir sonst nicht viel mehr über das Spiel sagen.
Eine Szene gab es ja, die relativ kontrovers war, ne? Denn Wartens hat ja theoretisch den Ball über die Linie bekommen. Einmal.
Ach
Falls
so,
du dich
ah ja, an
erinnerst.
das Foul, ne?
Ja.
Ja, ich fände es halt idiotisch, dass der Ref so spät abpfeift. Ne?
Also, einmal um kurz die Situation so ein bisschen aufzuklären vielleicht. Wartens macht, ich meine, es war sogar was in der 90. Minute sogar? Ich weiß nämlich
Weil
gar
mal
nicht mehr, wie spät es war.
Das kann ich jetzt nicht nachgucken, weil es natürlich nicht als Torschuss registriert ist. Nee, ich weiß es nicht. Spät auf jeden
Ja.
Fall, ja.
Ja, es war auf jeden Fall spät im Spiel, macht Wartens, ich glaube, in Form von Prelitz ein Tor. Nachdem man
Taferner.
hoch den Ball erobert hat. Von wem?
Nee, nicht Taferner. Ogrinetz ist das.
Ogrinets, Ogrinets hat den Ball über die Linie gerückt, Entschuldigung. Und naja, nachdem man eben hoch den Ball erobert hat. Aber es wird auf Foul entschieden und es hat sich tatsächlich wieder mal im Nachhinein jemand gemeldet und gesagt, also der Schiedsrichter. Bund, sage ich mal, also das heißt natürlich
Viktor
nicht so, mir
Kasai.
fällt aber gerade der richtige Name nicht ein, hat sich gemeldet und hat gesagt, ey, das hätte eigentlich zählen müssen. Also, dass kein Foul war am Altacher Spieler. Und ich tendiere dazu zu sagen, dass Rainer mir da wirklich ein bisschen zu leicht fällt.
Ja, tut er auch.
Weil der Schiedsrichter pfeift halt, wie du gerade gesagt hast, unglaublich spät ab, was ja theoretisch auch richtig ist. Wenn er direkt abpfeift und einfach auf Foul entscheidet, dann. Wobei, na, bei Foul ist es eigentlich nicht unbedingt richtig. Weil wenn er halt direkt abpfeift, dann sagt man, dann gibt es gar keine Diskussion darüber, dann ist es halt eine Fehlentscheidung, die beschissen ist. Aber du kannst nicht sagen, was danach passieren würde. So ist es einfach ein reguläres Tor, was aberkannt wurde. Und was im Abstiegskampf mal wieder entscheidend sein könnte, zumindest. Aber nun gut, Fehlentscheidungen in der österreichischen Bundesliga sind wie Sand
Ja,
am Strand.
aber das siehst du ja auch, dass sich Schiedsrichter Sebastian Gießhammer nicht sicher war. Weil es einfach, ja, weil er hätte es ja nicht durchlaufen lassen, wenn er gesagt hat, jo, ist ein Foul. Da hatte wahrscheinlich schon im Hinterkopf, oh, das muss man sich angucken. Und dass sich das niemand anguckt, weil es dann halt am Ende so eine Szene ist, ja, wenn es der Ref gibt, gibt es halt und wenn nicht, dann nicht. Also. Und vor allem bei so einer Szene bin ich Hund. Also, wenn das im Mittelfeld passiert und durchlaufen lassen, sage ich, okay, ja, ist vollkommen in Ordnung. Aber nicht dort. Vor allem schon nach dem ersten Schuss, weil der kann nicht wissen, dass der Ball dann nochmal zu Taferner springt und nochmal zu Ogrinetz. Weißt du, alleine wie er den ersten Torschuss schon versemmelt hat, müsste eigentlich schon der Abpfiff kommen. In meinen Augen.
Ja, finde ich auch sehr fair. Es ist halt wieder mal einfach eine sehr, 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 sehr dumme Entscheidung, die einfach nicht wirklich nachvollziehbar ist. Und die mal wieder ein Spiel entschieden hat. Aber naja, mehr kann man dazu eigentlich immer eh wieder nicht sagen. Es ist halt wieder zum Haare raufen. Ganz einfach.
Zum Mäusemelken,
Naja. So oder so, von den Spielanteilen her oder von dem, wie es gelaufen ist, wäre das sowieso ein Smash and Grab gewesen dann für Wattens, ne?
ja.
Darum. Ja. Aber das ändert natürlich nichts an der theoretischen Sachlage, dass das Tor hätte zählen müssen.
Ja, 100%. Und dann wäre es ja, also ich bin ja so ein Verfechter von, wenn du es nicht schaffst, mit Überzahl von wenn du dir eine Überzahl von Chancen generierst und kein einziges Tor schießt, dann finde ich das Wort, Also dann hätte sich für mich Tirol auch das Tor den Sieg verdient, weil Altach hätte ihn nicht verdient, weil sie einfach diese Scheißdinge nicht über die Linie gebracht haben.
Ja,
Davon bin ich halt
klar.
ein heftiger Verfechter, so, dass es keinen unverdienten Sieg gibt. Nein,
Bin
gibt's
ich
nicht.
nicht unbedingt, aber ich bin auch ein Spielanteilsfetischist, darum.
Ja.
Genau, das kann man mir auf jeden Fall vorwerfen.
Du musst deinen inneren Luis Enrique channeln,
Ja, halt wirklich, genau.
ne?
We had 867% possession.
Ja.
Yeah.
Ha,
We
ha,
deserve to win.
ja. What was the score? Zero to three for the other.
Oh man. Nee, aber ja, Spiel endet halt 0-0, gibt, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen, ne?
Nee.
Gut. Dann die nächsten beiden Spiele. Nee, zuerst kam WRC Blau-Weiß Linz, ne? Das war um 14:30.
Nee.
Oder?
Die Austria gegen Lustenau kam so vor, das war um 17
Ah,
Uhr.
stimmt, das war 17 Uhr und 19:30.
Genau.
Okay, dann habe ich es tatsächlich in der richtigen Reihenfolge. Gut. Ah, also, liebe ZuhörerInnen, stellt euch die folgende Szene vor. Ihr fahrt mehrere Stunden, um euren Verein spielen zu sehen. Ihr steht im Stadion eine Stunde vor Anpfiff. Es ist glühend heiß, wirklich glühend heiß. Es hatte, glaube ich, 28, 29, 30 Grad in Wien an dem Tag, am Samstag. Glühend, glühend heiß. Es ist der Schweiß ist überall, bei jedem, um euch herum. Die meisten Leute stehen sowieso schon ohne Shirt da. Aber ihr denkt euch, okay, geil. Fußball, Stimmung. Und 11.000 andere Leute machen euch das nach. Es waren nämlich 11.000 Leute im Stadion für dieses Spiel. Und was haben wir gesehen? Nichts. 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 Es war halt wirklich gar nichts, was da abging. Ach, es ist so dermaßen schlecht, wirklich. Die Austria spielt nämlich zu Hause gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Austria Lustenau 0 zu 0. Und ich muss ja
1 zu
wirklich
1.
sagen, ich finde es 1 zu 1, Entschuldigung. Ich bin schon, ja, hätte auch 0-0 sein können, bin ich
Ja.
ehrlich. Also ich finde es halt unfassbar, dass man es wirklich geschafft hat, gegen diese Lustenauer Mannschaft, nachdem man selbst in Führung gegangen ist, 1 zu 1 zu spielen oder unentschieden zu spielen. Ja, was kann man über das Spiel sagen? Ich kann über das Spiel sagen, dass der Typ, der die Highlights für Bundesliga-AT schneidet, auf jeden Fall einen Pay-Raise braucht. Denn erstens, der muss sich so eine Scheiße geben von Woche zu Woche und daraus Highlights schneiden. Zweitens, der hat es geschafft, aus diesem Spiel 5 Minuten Highlights zu ziehen. How did he even do that? I don't know.
Der könnte bei uns mal im Podcast auftreten.
Man is a wizard, bin
Ja,
ich ehrlich.
ja.
Der Mann hat magische Kräfte.
Ja,
Das ist die einzige Erklärung für mich.
wie gesagt, der Typ kann in unserem Podcast auftreten, über irrelevante Spieler sehr viel reden.
Ja, ganz genau. Darum. Nee, die Austria spielt, hat halt, glaube ich, über 90 Minuten 80% Ballbesitz. Lustenau macht natürlich genau nichts, wenn sie selber den Ball haben, aber es ist halt 80% Ballbesitz in Teilen des Spielfelds, wo genau keine Gefahr entstehen kann. Denn es ist im Prinzip der Circle of Sadness, sage ich mal. Es ist immer, wir spielen raus auf den Flügel und dann müssen wir wieder zurücklegen und dann spielen wir auf die andere Seite und dann sind wir wieder am Flügel und dann spielen
Wow.
wir wieder raus und dann nochmal rüber und dann Flanke und abgeblockt. Wir haben keinen Spieler in der Mannschaft, der zweite Bälle, der Bälle verwerten kann, die von der Flanke runterfallen. Darum. Also es war nicht mal viel Aktivität in den Halbräumen. Ich kann die Highlights auf einer Hand zusammenfassen. Es gab einmal Fischer aus der Distanz. Gruber hat den Pfosten getroffen nach einer Flanke von Ranftl. Das war wahrscheinlich die beste Chance des Spiels. Aus dem Spiel heraus. Fitz schießt einmal aus der Distanz, by the way, wenn er den reinmacht, ist es ein Tor-Jahres-Contender, weil der schießt, also der ist ja wirklich in kompletter Rückenlage und bringt den da irgendwie fast ins Kreuzeck rein. Crazy. Nach einer Ecke rettet ein Lustenau, ich weiß nicht mehr, wer es war. Grabherr war es, glaube ich, vor Gruber auf der Linie. Dame bringen, viel zu einfach für die Austria, die Eckenvariante durchzubringen. Generell, wenn du eine flache Ecke reinbringen kannst und ein Kollege kommt ran von dir, dann ist es schlecht verteidigt. Faustregel. Und das waren alle Highlights der ersten Halbzeit, die erwähnenswert waren. Lustenau macht ein Abseitstor, aber ja, war halt abseits. Darum. Nee, ist mein Ernst, es passiert halt sonst nicht wirklich was. Die Austria macht komplett das Spiel, es kommen ein paar Schickimicki-Kombinationen, man hat ja ein paar Mal wirklich ganz schön zum Strafraum durchkombiniert, aber das ist auch nicht schwer, wenn dein Gegner dir im Prinzip 30 Meter in seiner eigenen Hälfte einfach überlässt. Weil Lustenau hat ja förmlich kein Interesse daran, dich anzugreifen, bevor du 25 Meter vor ihrem eigenen Tor stehst. Darum. Ja, ist keine Kunst, sag ich mal. In Halbzeit 2 kriegt die Austria dann den Elfmeter zugesprochen. Ranftl wird von Chatto gefoult, wo ich sagen muss, das ist für mich kein Foul.
Nee, ist es auch nicht.
War sehr.
War es auch nicht. Hat
Ja, es.
auch Ramflo gesagt, dass er so selber lachen musste.
Ja, also es ist halt. Er fällt halt einfach hin. Und der Schiedsrichter entscheidet irgendwie nach VAR-Eingriff, dass es ein Foul gewesen sein soll. Weil der Arm vom Lustenauer im Nacken war von Ranftl. Keine Ahnung.
Er legt ihn auf die Schulter.
Ja, ich habe auch im Stadion mir schon gedacht, das war doch kein Elfer. Also, keine Ahnung. Und Fitz macht ihn rein und dann denkt man sich halt, okay, Spiel ist durch, wir haben gewonnen oder wir werden gewinnen. Nett. Und was ich halt nicht verstehen kann, ist, wenn du 45 Minuten auf die eigene Tribüne, wo die Fans stehen, die Woche für Woche kommen, um dich zu unterstützen, die durchs gesamte Land fahren, durch Europa fahren, wenn es notwendig ist, um dich zu unterstützen, um 90 Minuten für dich zu singen, für dich zu schreien und so weiter, dass du unter diesen Umständen keine einzige wirklich gute Torchance kreierst, finde ich krass. Also wirklich, finde ich krass. Denn es passiert ja gar nichts in der Nachfolge, bis Lustenau selbst einen Elfmeter zugesprochen bekommt. Vucic nehme ich mal wieder mit einer unglaublich dummen Aktion im eigenen Strafraum dieses Mal verursacht einen Elfmeter. Er weiß auch sofort selbst, dass es ein Elfer ist. Er versucht halt zu klären, sieht den Lustenauer nicht im Rücken, tritt ihn in die Hacken, Friedrich was. Der dann auch verwandelt, souverän. Früchtl davor eine unglaubliche Elfmeter-Statistik gehabt, hat er jetzt immer noch. Aber mit einem Makel drauf. Ich glaube, er hat sonst wirklich in dieser Saison bis jetzt jeden Elfer gehalten.
Kann sein, ja.
Which is crazy.
Das ist crazy.
Und danach die Austria hat noch 15 Minuten plus Nachspielzeit, Zeit, um sich irgendwie nochmal was zu kreieren. Und es kommt eine Chance zustande, wo man eine lange Flanke spielt. Und der einzige Spieler, der diesen Ball hätte machen können, Dominik Fitz, ist der drankommt, aber er setzt ihn vorbei. Und wenn er den reinmacht, dann ist es ein Waldi. Weil er kommt halt wirklich nur noch irgendwie, wenn er sich streckt, mit dem Fuß ran und muss ihn dann in die lange Ecke reinheben, direkt.
Er hat im Interview gesagt, es sollte eigentlich ein Abspiel werden.
Ah, okay. Ja. Ich meine, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber ich glaube nicht mal, dass das die viel bessere Option gewesen wäre, um ehrlich zu sein.
Aber ne.
Darum. Ja.
Wenn er drin ist, ist alles egal.
Ja, also ich mache Fitz da keinen Vorwurf, dass er ihn nicht irgendwie noch reinbekommen hat
Der
oder sonst irgendwas.
muss er so spielen und dann hat er halt Pech immer.
Ja, ganz genau. Der Austria spielt 1:1. Das Spiel endet mit einigen Pfiffen, die auch nachvollziehbar sind. Sie kommen im Übrigen nicht aus der organisierten Fanszene. Der Vorsänger von Kai 2000 hat extra gesagt, pfeift nicht, geht nicht, wartet auf die Mannschaft, verabschiedet sie, redet da konstruktiv mit ihnen. Es gibt ja trotzdem Leute, die pfeifen. Und man kann nicht sagen, dass das zu Unrecht ist, weil es war einfach eine grauenhafte Leistung. Wirklich grauenhaft.
Um's mal in ein paar Statistiken anzuordnen. Also die Austria spielt unentschieden gegen eine Mannschaft, die, wenn man den Elfmeter wegrechnet, einen XG von 0,13 generiert hat. Und jetzt will ich dich kurz wieder eine Quizfrage stellen. Wie viele Pässe brachte Lustau in diesem Spiel an den Mann?
Wirklich Pässe, nicht Prozent, einfach.
Ja, wie viele Pässe die an den Mann gebracht haben?
Ich sage jetzt mal 96.
89.
Die haben 9.
Die haben eine Passquote von 46% gespielt.
Jeder zweite Pass ging nie, kam nicht an.
Nicht mal jeder zweite.
Das ist, oh Gott, das ist schrecklich.
Die Austria wiederum hat 468 Pässe gespielt, eine Passquote von 81%, und da ist halt wirklich nichts Zählbares rausgekommen.
Es gab diese eine Szene, also es war halt wieder mal ein Syndrom auch von falsche Entscheidungen einfach. Wenn man mal in relativ gefährlichen Szenen war, dann war es, man zieht ab, wenn man nicht abziehen sollte, man spielt raus, wenn man nicht rausspielen sollte. Für mich wirklich am bedeutendsten war eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo man wirklich mal ganz gut durchkombiniert hat, mit ein bisschen Geschwindigkeit. Man hat Lustenau dazu gebracht, dass sie nach hinten laufen müssen, relativ schnell, ein bisschen unsortiert. Der Ball kommt zu Manfred Fischer und ich habe auf der Tribüne geschrien, leg raus, weil Genusch kommt mit 195 Stundenkilometer angesprintet über die linke Seite. Und wenn er ihn da rauslegt, dann hat der ein dermaßenes Momentum drauf, dass er entscheiden kann, schieße ich jetzt, passe ich ihn nochmal rein, nehme ich den Ball mit, ziehe ich rein. Und diese Fragen sind halt auch Dinge, mit denen sich der Lustenauer Verteidiger in dem Moment beschäftigen muss. Ganz einfach. Und das macht es unglaublich schwer, das zu verteidigen. Nee, stattdessen schießt er aus 20 Metern direkt auf den Torhüter. Und das ist also Entscheidungsfindung. Es fehlt einfach so oft. Der Trainer hat ja auch ein Interview gegeben, hat gesagt, er glaubt, es ist derzeit wieder mal nur eine Down-Phase, wie im Frühjahr, nur nicht ganz so schlimm, wo wir alles verloren haben. Mhm. Und ich bin nicht ganz abgeneigt, ihm dazu zu stimmen. Ich glaube, die Mannschaft ist gerade einfach ein bisschen in einer schlechten Phase. Man muss ja sagen, man hat sich das erste Spiel hat man geführt und hat man auch nach Hause gebracht, wenn man in der 90. kein Tor kassiert. Das zweite Spiel kriegt man eine rote und das dritte Spiel ist wieder ein dummer Fehler. Aber die spielerischen Leistungen sind halt wirklich schlecht und eine Weiterentwicklung im Spielstil sieht man aktuell halt auch keine. Was er auch zugegeben hat, dass es gerade keine wirkliche Weiterentwicklung gibt. Wo man aber auch sagen muss, es fehlen halt wirklich ein paar sehr, sehr wichtige Spieler einfach. Und das ist natürlich ausschlaggebend. Trotzdem, ich habe am Anfang von der Qualifikationsrunde gewisse Standards vorgegeben, die ich gern sehen würde, und die sind jetzt bereits unterboten nach 3 Spielen. Ja. Darum, man kann nicht sagen, dass man damit auch nur ansatzweise zufrieden sein sollte. Aber ich glaube immer noch, dass die Austria die untere Gruppe, sowie das erste Playoff-Spiel heil überstehen wird. Darum ja, mache ich mir nicht zu viele Sorgen aktuell. Ja.
Nur das, was halt ein bisschen eine dumme Aussage für mich von Wimmer ist, sie ist zwar ehrlich, ja, aber zu sagen, ja, man sieht diese Entwicklung nicht, weil eine Entwicklung, vor allem im Spielerischen, ist ja der Job des Trainers. So.
Ja, das, also natürlich ist der Job des Trainers. Und ich muss halt sagen, in der Chancenkreation finde ich uns wirklich sehr, sehr eindimensional, weil es halt wirklich sehr, sehr viel einfach über die Flügel und über die Flügelverteidiger. Es passiert wenig in den Halbräumen, wenig direkt vorm Spiel. Wie gesagt, die Austria würde allein schon davon profitieren, wenn es einfach mal gewisse Spieler gibt, die Chancen verwerten könnten, wenn eine Flanke geklärt wird. Genau. Wenn Ball runterfällt in irgendwelche gefährlichen Zonen. Aber das hat man aktuell halt gar nicht. Was man halt nicht vorwerfen kann, ist, dass es nie irgendwas gäbe wie ganz nettes Kombinationsspiel. Aber es ist halt alles relativ weit weg vor dem Strafraum. Und es führt nie zu einer direkten Chancenkreation. Was halt der Punkt von Kombinationsspiel sollte sein, nicht, dass du den Ball hast, einfach um den Ball zu haben, sondern dass du halt in gefährliche Räume reinkommst. Und das hat man gar nicht. Es stimmt natürlich, da muss der Trainer dran arbeiten, aber wie gesagt, also für mich, es bringt jetzt sowieso nichts mehr, den Trainer in dieser Saison zu entlassen, so oder so. Darum, Ich halte mich mit jedem Judgment zurück, bis ich die Ergebnisse der Saison sehe.
Ja, Thomas Sagi, da wäre frei, aber never mind.
Vielleicht am Saisonende.
Gerade jetzt sehe ich Elfmeter für den LASK.
Oh, okay. Ja, im Übrigen, wir recorden das natürlich am Freitag, deswegen wissen wir auch von der Lizenzvergabe schon. 1-0 LASK?
1-0 LASK, ja.
1-0 LASK, okay. Wir verfolgen das Spiel nebenbei live und mit wir meine ich ihm. Machen wir das Spiel hier zu. Gibt ja nicht mehr viel zu sagen. Gehen wir direkt weiter zum letzten Spiel der unteren Gruppe. Der wir Blau-Weiß Linz empfängt nämlich im Donauparkstadion den Wolfsberger AC, der genauso struggelt in der eigenen Favoritenrolle.
Ja.
Ja, was kann man zu dem Spiel sagen? Wenn irgendwas beim WAC ging, dann über Tiano Ballo.
Ja. Da hat auch der WAC jetzt die Option gezogen und hat ihn, glaube ich, fest verpflichtet, meine ich. Warte mal, ich gucke dir kurz.
Ich habe auf jeden Fall irgendwas gelesen, Vertrag bis 2027 oder sowas.
Kann sein, was? Warte mal, ich mach, ist ja auf der Transfermarkt-Startseite gerade. Oder auch nicht.
Mhm.
Ach doch, ja, Option gezogen. Wolfsberg verlängert mit Shootingstar Ballo bis 2025.
2025, okay. Ja. Beim WRC so oder so. Tiano Ballo ist die Station in diesem Spiel. Man hat auch gesehen, der WRC hat sich in gewissen Szenen, oder sagen wir mal so, Blau-Weiß Linz hat nicht sehr gut verteidigt in diesem Spiel, in vielen Phasen. Man sieht es auch direkt in der ersten Chance tatsächlich, es war eine Umschaltsituation, Ballo auf Röcher raus, Röcher spielt dann den Ball wieder auf Ballo. Der Schuss ist zwar zu harmlos in der Situation, aber es war wieder mal dieses gottvermaledeite, ballorientierte Verteidigen, sage ich mal. Denn keiner achtet auf den Rückraum. Es ist tatsächlich sehr, sehr lustig, weil ein Blau-Weiß-Spieler zeigt nämlich auf einen WRC-Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, der nach vorne läuft, Richtung zweiter Pfosten, bevor Röcher den Ball reingibt. Aber niemand schaut in den Rückraum. Niemand. Niemand. Wo Tiano Ballo einläuft, der derzeit gefährlichste Offensivspieler bei WRC. Wo ich auch sagen muss, im Übrigen, das Lustigste an der Szene ist, der Typ, auf den er gezeigt hat, war sein Gegenspieler.
Ja.
Was halt so, ja, der ist da, den solltest du einholen. weiß ich ja nicht. Blau-Weiß, wie gesagt, in einigen Situationen einfach, wenn es mit Tempo ging, sah man schlecht aus. Wenn es ins 1 gegen 1 ging, sah man oft schlecht aus. Mir hat da hinten wirklich ein bisschen Sicherheit gefehlt, ein bisschen Bissigkeit gefehlt. Ich glaube, es fehlt mittlerweile vielleicht auch etwas am Selbstvertrauen bei allen Spielern, weil der letzte Sieg ist ja wirklich lange her mittlerweile. Ich glaube, es war der Derby-Sieg immer noch gegen den LASK, ne?
Ja.
Darum. Der WRC kam zu einigen Chancen, auch bei der zweiten Chance Flanke auf Ballo. Der trifft Pfosten. Sehr viel Pech für den WRC. Aus sehr, sehr kurzer Distanz trifft er dann auch. Wo halt wieder Zugriff fehlt, komplett. Aber auch beim WRC gab es Sachen, wo man sich auf jeden Fall beschweren konnte, denn so schlecht Blau-Weiß in einigen Phasen ausgesehen hat, man konnte das Spiel nie wirklich dominieren, wie ich es gesehen habe. Es gab keine wirklichen Druckphasen, sondern immer eben nur Momente. Und in diesen Momenten war man dann bei den entscheidenden Szenen, wo man den Abschluss nehmen musste, einfach zu harmlos.
Ja, auf jeden Fall. Was ich jetzt auch noch ansprechen will, das war das erste Spiel von Thorsten Röcher in der Startelf, sein siebtes Spiel übrigens erst in dieser Saison. Ich kann nicht sagen, das erste Spiel seit September leider, weil er wurde gegen Alter schon eingewechselt. Und da siehst du einfach, der WRC versucht jetzt ein bisschen was zu verändern. Ja, Boakshi war ja auch, glaube ich, krankheitsbedingt nicht da. Und er bekam den Vorzug vor Bernhard Zimmermann und Sankara Karamoko. Und das finde ich halt so gut an Manfred Schmid. Weißt du, der hat nicht wieder einfach, okay, wieder Zimmermann von Anfang an. Das hat die letzten Wochen nicht funktioniert, sondern ich lasse einen Spieler spielen, der vielleicht nicht, der halt nicht diese trägen Wochen der letzten Wochen mitgenommen hat. So, ich finde den Ansatz eigentlich ziemlich gut. Und ja, du hast es auch schon richtig gesagt. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Sieg wäre über WRC rausgekommen. weil die treffen dann später in Form von Sandro Alto Nashvili nochmal die Latte. Und ja, also der WRC hatte auch wieder so ein bisschen die Scheiße am Schuh. Nur was ich auch sagen muss, Blau-Weiß hätte eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen. Ich weiß nicht, ob du das hier im Kopf hast, aber ja.
Ja, es war eine, nennen wir es mal, strittige Situation. Mensa spielt den Ball raus auf Tursch, der flankt und der Ball geht eindeutig an die Hand von Scherzer. Hand also ist in einer unnatürlichen Position, auf jeden Fall. Blockt den Ball davor, in den gefährlichen Raum zu kommen. Für mich auch eigentlich ein Elfmeter. Ist natürlich Pech, aber was willst du tun? Du hast manchmal Pech, wie gesagt. Mhm. aber da ist es dann halt kein Handelfmeter. Und ich weiß zu 100%, dass so ein Elfer dieses Jahr schon gegeben wurde.
100%.
Und wahrscheinlich sogar mehrmals.
Ja.
Darum ist es halt wieder inconsistent.
Und das ist für mich ja auch so eine Szene, wo ich es ja auch, also wenn das nicht Jonathan Scherz ist, sondern David Schneck, dann denke ich mir, oh scheiße, jetzt gibt's einen Elfer.
Ja, weil das ist halt einfach ein Elfmeter, was will man sagen. Ja, ja. Das ist genauso unstrittig, oder, also sowas sollte genauso unstrittig sein, wie wenn dir jemand auf den Fuß tritt.
Genau.
Es hat einen Elfmeter, was willst du tun?
Egal, und da ist Absicht, ist sowas von egal, es ist ein Foul oder es ist ein Handspiel in dieser Form. Da braucht man nicht lange rumreden. Und ja, es ist dumm für Blau-Weiß, aber was man halt vor allem jetzt in der Quali-Gruppe sieht, jeder Mannschaft ist so dieses Selbstvertrauen rausgezogen worden. Es ist unglaublich.
Mhm. Ja, also ich glaube halt, also ich weiß nicht, ob es wie es beim WRC ist, in Richtung Selbstvertrauen. Vielleicht ist auch so ein bisschen die Motivation bei manchen zu spielen, sage ich mal. Weil für Blau-Weiß, glaube ich, ist wirklich das Selbstvertrauen einfach, weil man schon ewig nicht mehr gewonnen hat. Bei Alltag ist, dass man mit Voodoo verhext wurde.
Ja.
Bei der Austria, ich glaube, man hat definitiv ein bisschen Knick erlitten dadurch, dass man jetzt da unten ist. Weil ich glaube, man hatte sich große Hoffnung gemacht in der letzten Woche, dass es irgendwie noch gehen könnte, dass man hochkommt. Ja.
Aber ich glaube schon, dass der WRC auch, weil der WRC hat so lange gut gespielt, bis zum Fehlstoß von Bernhard Zimmermann gegen Sturm. Danach ist alles bergab. Danach hat es das wirklich so einen Knacks gegeben.
Ja, das stimmt aber wirklich. Weil der WRC war ja für Wochen wirklich gut.
Die haben den Last geschlagen auswärts zum Beispiel.
Ja, und jetzt ist einfach alles futsch. Auf einmal. Warum? Also es ist auch teilweise personalbedingt immer noch. Wenn wir jetzt, wie gesagt, Borgschi fällt aus, krankheitsbedingt. Ein paar andere Spieler. Ich glaube, Manfred Schmid ist nicht ganz zufrieden damit, wie die Situation aktuell ist im WRC-Kader. Aber ich meine, es stimmt auf jeden Fall, einige Spieler, die in den Wochen davor relativ gut performt haben, performen wesentlich schlechter.
Ja. Aber wirklich bei Manfred Schmid sage ich ja, er probiert, wie gesagt, Thorsten Röcher wieder reingenommen, was für mich ein guter Zug ist, weil es bringt halt nichts. Wenn Bernhard Zimmermann wieder und wieder und wieder keine Leistung bringt, warum soll er wieder und wieder und wieder spielen? Und das gleiche für Karamoko, der bis jetzt für mich ein absoluter Non-Faktor ist. Übrigens, der LASK führt 2:0.
Ach, scheiße, was geht denn jetzt so? Eieieiei. Warte, wie viele Punkte seid ihr hinter Salzburg?
3.
Torverhältnis ist gleich. Gegen wen spielt ihr die Woche?
Gegen Hartberg auswärts.
Gegen Hartberg auswärts, ja, das muss ein Sieg sein. Das müssen 3 Punkte sein. Scheiße, das Spiel heute können wir gar nicht mehr tippen. Ne? Ja, blöd. Ja,
blöd.
Aber egal. Blau-Weiß hat auch so zumindest ein paar Szenen, die man kurz erwähnen kann. Es kam eigentlich vor allem über Mensa, der ein gutes Spiel gemacht hat. Der arbeitet sich einmal in Halbzeit 1 eine Doppelchance. In Halbzeit 2 gab es mal eine gute Chance für Ronny Waldo nach einer Gölles-Flanke. Wo man sagen muss, er trifft halt wirklich ein bisschen zu wenig. Der Abschluss ist manchmal ein bisschen lacking, aber er kommt auch zu seiner Verteidigung einfach zu oft mit dem Kopf an den Ball. Der Mann ist gefühlt 1,60 groß. Ja. Der sollte nicht so oft mit dem Kopf zum Ball müssen.
1,73. Aber 10 Scorer-Punkte in 23 Spielen ist trotzdem okay.
Ja, absolut. Ja, für eine Mannschaft, die so weit unten steht. Wie viele Tore hat Blau-Weiß gemacht?
Warte mal, ich hab's offen. 22.
22, ja, das ist fast jedes zweite Tor eine
Ja.
Beteiligung darum. Ja. Trotzdem, er hätte, glaube ich, mehr machen können. Ich weiß nicht, wie es mit seinem XG-Wert über diese Saison hinweg aussieht.
Also das kann ich leider nicht gerade nachgucken.
Aber in der Schlussphase hatte man auch noch mal ein paar kleine Situationen. Mensah hat da einmal einen Pass drin gehabt, den ich wirklich großartig fand. Aus dem kam zwar fast nichts. Gölles hat einfach Bonnmann angeschossen, wo ich nicht weiß, warum der im Übrigen gespielt hat und nicht Güttelbauer. Der saß nur auf der Bank. Vielleicht auch ein bisschen krank, es geht ja. Ich weiß es nicht genau. Aber der Pass geht im Prinzip einmal durch den gesamten Strafraum, durch alle WRC-Spieler hindurch. Daraus hätte auf jeden Fall mehr kommen können. Und am Ende ist es noch ein relativ gefährlicher Distanzschuss, auch von Gölles. 0-0. Ja.
Ja, also Ronny Waldo hat ein XG von 7,14 kreiert. Also er performt ihn ein Tor unter.
Okay, ja, das geht eigentlich noch klar. Willst du einen traurigen Stat hören über die untere Gruppe?
Ja.
In 7 von 9 Spielen bis jetzt stand es zur Halbzeit 0 zu 0.
Ja, das habe ich ja schon gehört, diese. Die Sky Sport, also der TV-Panel war auch schon sehr verzweifelt, dass da jedes Spiel 0-0 ausgeht.
Verständlich. Aber naja, wollen wir weitergehen?
Ja, gehen wir weiter. Und ich würde sagen, gehen wir nach Graz-Liebenau, wo es den einzigen
Bitte.
Sieger gegeben hat und den einzigen Verlierer auch an diesem Spieltag. Sturm Graz schlägt den LASK mit 1:0. Das goldene Tor von Alexander Prass, was soll man sagen? Sturm war die bessere Mannschaft, der LASK kam, umso länger das Spiel ging, umso besser in die Partie rein. Verständlicherweise, ne? Sturm hatte unter der Woche einen heftigen Pokalfight, aber man hat alles brutal wegverteidigt, um so einen Spielfilm zu machen. Also Sturm kam von Anfang an besser rein. Die LASK, Anhänger haben ja auch gesagt, ja, bis zur 20. Minute gibt's keine Unterstützung.
Support.
Support, genau das, was sie übrigens beim Salzburg-Spiel jetzt über 90 Minuten gedehnt haben. Und wirklich witzigerweise, genau wie man hört, dass die LASK-Fans reinkommen, macht Brass das 1:0. Ein schöner Schuss aus der Distanz. Wo sich Laval so ein bisschen vertut, wenn der für die Fußabwehr hingeht. Dann hat er den Ball, er entscheidet sich aber für den Arm. Ist dann ein bisschen blöd, weil er macht eigentlich ein super, super Spiel. Und ja, und genau da macht er den Fehler. Aber er, wie gesagt, ist auch der Grund dafür, dass Sturm dieses Spiel halt auch nicht mit 2:3:0 gewinnt. Generell, also bei Sturm geht vieles über die Verteidiger. Wüttrich und Affengruber waren unglaublich. Also Wüttrich, was der. Ich habe leider die Stats gerade nicht im Kopf. Ich suche sie gerade raus. So, denn ich sagte einfach die Zweikampfquoten von Wüttrich. 11 von 13 gewonnenen Bodenzweikämpfen, 4 von 4 Luftzweikämpfen. Der gewann 88% seiner Zweikämpfe, 16 Defensivaktionen. Und bei David Affengruber, der mehr den letzten Mann gemacht hat, 3 abgefangene Bälle, 6 Torverhinderungen, 2 Kopfballtorverhinderungen, 2 blockierte Schüsse, 4 Wiedereroberungen. Also es ging halt beim LASK nicht viel gegen diese brutal stabile und brutal organisierte Abwehr. Also wie gesagt, Sturm on this peak in der Christian Ilzer Zeit ist eine Mannschaft, die so brutal im Verteidigen ist, das ist unglaublich. Also da gab es so eine Szene. Distanzschuss von Berisha aus 30 Metern und 20 Meter vor dem Tor springt Affengruber rein und blockt den. Das war es. Also wirklich so halb hoch bringt er den Fuß. Das war wirklich eine der krassesten Szenen, die ich so gesehen habe.
Ja, das ist halt totale Dominanz einfach. Und wenn deine Innenverteidiger solche Performance an den Tag legen, dann kann der Gegner großartige Tagesform bringen. Am Ende wirst du einfach gebullied. Du wirst einfach gebullied. Ganz, ganz egal, was du tust.
So, ich wollte noch mal was. Genau, zum Beispiel Gregory Wüttrich, ne, zwei von zwei Dribblings abgeschlossen, dreimal gefoult worden, gewonnene Zweikämpfe 15, verlorene 2. Einfach, es ist so brutal. Ich will eigentlich ein bisschen mehr über die Offensive reden, aber es war nicht viel los. Sturm hat ja auch nur ein XG zum Beispiel von 0,93 generiert. Also es war wirklich nicht so viel, weil es einfach über die Defensive ging. Viele haben dann auch gesagt, nach dem Spiel, viele Interviews waren, ja, also alle drei Interviews ging darüber, dass man eine schwere Woche hatte und dass man froh war, den Vorsprung auf dem LASK auszubauen. Und bei Wüttrich, der dritte war, wurde gefragt, hat man also zurückgeschaut bei Sturm oder weil man halt so drauf und dran, weil man gesagt hat, okay, man hat den Vorsprung auf den LASK erhöht und nicht den Rückstand auf Salzburg verringert. Und dann hat Wüttrich eigentlich was ganz Kluges gesagt. Er hat gesagt, nee, wir gucken eher auf uns selbst. Und das ist ja auch, und das ist hundertprozentig richtig, denn in dieser Partie war es einfach nur wichtig zu gewinnen und den Abstand gegen diesen Gegner auszubauen, weil das ist ja dann der Status quo. Die 8 Punkte Vorsprung, die was man dann auf dem LASK hatte, war ja der Status quo, weil Salzburg ja die Chance hat, am selben Spieltag noch die Chance hatte auszugleichen. Und ich finde, dass einfach momentan das Mindset und das generelle Feeling bei Sturm mir sehr, sehr positiv vorkommt, wenn man sich halt so anguckt, beim LASK sehr viel Querelen drin. Auch bei Salzburg viele Selbstdoubts, so Stocken im Getriebe. Sturm kommt mir als so eine Mannschaft vor, ja, sie waren am Ende wirklich auch körperlich im Eimer, aber dass da mental sehr, sehr viel gut läuft, auch dieses vom Hass getrieben. Denn wenn die das Ligaspiel 1:0 verlieren, gewinnen sie das nicht 4:3, das Pokalspiel. Und ja, und ich glaube, dass halt am Ende dieser Saison die mentale Komponente einen großen Teil dazu beitragen wird, wer Meister wird.
Ja, natürlich. Ich meine, in so einer Meisterin, ich glaube, da gab es ein, was ein Klopp-Zitat? Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendein Trainer hat auf jeden Fall mal davon gesprochen, dass es, dass das Allerwichtigste in diesen Meisterschaftsrennen wirklich der Flow ist und dass du zu jedem Zeitpunkt an dich selbst glaubst. Und wenn du dich nicht selbst backen kannst, wie willst du denn auch diese 10 Spiele hintereinander, die jetzt die Meisterschaft entscheiden werden, wirklich jede Woche rausgehen und wieder gewinnen? Du kannst es nicht. Es geht nicht. Du musst jede Woche einfach, egal was in der vorherigen Woche passiert ist, daran glauben, dass du die allerbeste Mannschaft bist. Das sind absolute Plattitüden natürlich, aber es stimmt halt nun mal. Die Mentalitätsfrage ist das Allerwichtigste in diesen Angelegenheiten. Weil es ist ja genau das Gleiche, wie wenn man einfach auf Einzelebene einen Test macht. Wenn du unglaublich nervös bist davor, dann wirst du wahrscheinlich einfach schlechter sein, als wenn du wirklich glaubst, dass du alles richtig gut kannst. Um eine Analogie zu bringen. Ist ja eigentlich sehr logisch.
Bei Brass finde ich es übrigens witzig. Also der hat nicht nur das Tor geschossen, der hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Also der hat gezeigt, hallo, ich bin hier das Creative Mind. Also der hat so viele tolle raumgewinnende Pässe gespielt. Da habe ich schon teilweise geguckt, so wow. Also es war auch eine großartige Partie von ihm. Ein witziger Stat, das war sein 7. Bundesligator. Sein wievieltes das gegen den LASK, glaubst du?
Sein viertes?
Sein drittes. Der hat
Sein drittes.
der hat 7 Bundesliga-Tore erzielt, 3 davon gegen den LASK, 2 gegen Lustenau, witzigerweise auch.
Okay, der Mann hat auf jeden Fall favorisierte Teams.
Ja. Und ich habe rausgefunden, der kommt aus Helmondsöd, das wird jetzt viel nicht sagen, aber das ist eine Dreiviertelstunde von meinem Heimatort entfernt. Also
Jetzt
der.
könnt ihr mit Google Maps herausfinden, wo er wohnt.
Ja, da wohne ich eh nicht mehr lang, aber.
Ja.
Nee, aber was ich sagen will, ist halt, beim LASK, gegen den LASK, hat er wahrscheinlich viele, viele Menschen in der Familie, die LASK-Fans sind, weil es ist nicht weit weg von Linz. Deswegen, wenn er in Linz zu Gast ist, sind da viele, viele Leute aus seiner Family. Also ich glaube, dass das für ihn einfach so ein bisschen Ansporn ist. Ja, und also Über den Lask kann man sagen, es gab ein paar Chancen. Einmal Havel in der ersten Halbzeit und Berisha in der zweiten Halbzeit. Beide Male ist Lavallee auf dem Posten. Und sonst gibt es halt wirklich nicht so viel zu sagen über dieses Spiel. Wie gesagt, 0,93 Skill zu 0,61. Es war viel im Mittelfeld, viel Kampf. Und am Ende war man halt auf der Sturmseite froh, dass man das frühe Tor geschossen hat. Und man geht damit weiter in der Liga mit einem guten Gefühl. Und ich hoffe, sie machen auch so weiter. Man muss jetzt nicht alle Spiele 4-0 weitergehen. Man kann den Sturmweg gehen. 1-0, 2-0 gewinnen ist viel, viel, viel mehr wert als 4-0 gewinnen, dann 1-0 verlieren, 5-0 gewinnen, 1-0 verlieren. Also bitte Sturm, geht weiter im Sturmweg und gewinnt weiterhin so geil.
Wir müssen über den LASK reden. Denn okay, beim LASK war es ja eine absolut chaotische Woche. Die begann, ich meine, sie hat ja begonnen mit der Entlassung von Thomas Sagida, ne?
Ja.
Wo, oder ich frage dich einfach mal, was sagst du zu dieser Entlassung?
Eine der heftigsten Kurzschlussreaktionen, die ich seit langem gesehen habe.
Ja, stimme ich tatsächlich. Also, man kann ja sagen, der LASK hat kein gutes Frühjahr erlebt bis jetzt. Ganz und gar nicht. Man hat jetzt, glaube ich, 6 Spiele oder in den letzten 7 Spielen einen Sieg geholt.
Ja, und auch ein Tor erzielt.
Und nur ein Tor erzielt, was verdammt beschissene Statistiken sind, ganz einfach. Aber man muss halt sagen, wie weit liegt das jetzt unbedingt am Trainer? Ich weiß ja nicht. Also er hat sich auf jeden Fall selbst erstens ein bisschen Eigentor geschossen, damit dass er so festgenagelt war auf die Berischer neben Berischer neben Horvath. Danke. Damit hat er sich auf jeden Fall selbst ein bisschen in Fuß geschossen. Bei LASK-Fans hat er sich sehr in Fuß geschossen, damit dass er Peter Michol aussortiert hat. Weil der, also die Aussagen haben scheinbar Leuten nicht sonderlich gefallen. Ja. Zumindest wenn man nach sozialen Medienreaktionen geht, die alle jetzt ein Michol-Comeback fordern. Aber statistisch gesehen, auch wenn das früher absolut nicht gut ist, ist es weit nicht so schlimm. Also ein Tor, man hat in den gesamten Bundesligaspielen bis jetzt insgesamt eine XG von 7,34 kreiert. Was, also, wo kommt das her? Ja.
Steht genau, übrigens im Kader, Michol.
Ja, sehr gut.
Also jetzt alle, die anderen auch raus, alle raus.
Ja, man hat ein XG gegen sich bekommen von 9,71. Das sind natürlich schlechte Statistiken, da waren aber auch einige sehr schwierige Spiele dabei. Teilweise knappe Spiele dabei, teilweise Spiele, wo man einfach selbst das Tor nicht treffen wollte oder wo man schlichtweg schrecklich gespielt hat, wie gegen Alltag zum Beispiel. Trotzdem, nach dem, was man in der Hinrunde teilweise gezeigt hat für einen Fußball unter Sagida, wie gut man das gespielt hat, weil man hat ja im Sommer auch wichtige Spieler verloren. Ich erinnere nur an einen Nakamura. Dass man dann einfach erwartet, und ich glaube wirklich, das ist die Erwartungshaltung von einigen Leuten in der LASK-Führungsetage, dass man da mit Salzburg und Sturm mitspielt, ist verrückt.
Ja.
Ganz einfach. Also, ich kann es mir nicht erklären, wo das herkommt, weil halt auch, weil Sagida hat ja auch im Prinzip im Winter schon gesagt, es wird ein bisschen eine Überholung vom Kader brauchen, was ja auch einfach stimmt, weil es haben auch viele Leute oder ich habe auch Leute gesehen, die gesagt haben, oh, aber der LASK hat doch so junge, young, exciting talents. Wo ich mir denke, ja, wo? Wo sind die? Sind diese jungen Spieler mit uns im Raum? Also die jungen Leistungsträger, da haben wir einmal einen Ljubicic, der am Anfang seiner LASK-Zeit 3 gute Spiele gemacht hat, gekauft wurde und seitdem blind vorm Tor ist.
Ja, jetzt macht er aber gerade das 4. gute.
Ja, okay, sehr gut.
Er hat beide Tore geschossen, nämlich.
Ah, okay. Gut. Wir haben einen Usor, der sehr up and down ist, finde ich. Teilweise großartige Leistung, teilweise schreckliche Leistung. Wir haben vor allem in der Offensive eben diese Spieler, diese etwas jüngeren Spieler veranlagt. In der Defensive fehlt es ein bisschen, im Mittelfeld auch. Und wir haben eine absolute Abhängigkeit von dem Schul. Also eine absolute Abhängigkeit, die sich ja jetzt wirklich schon seit Ewigkeiten durchzieht, auch vor diesem Jahr bereits. Wo man es aber noch ein bisschen umverlagern konnte, weil man halt auch vor allem mit Nakamura einen anderen sehr, sehr, sehr guten Spieler hatte.
Ja, weil man vorher vom Blau-Weiß geredet hat, wegen der Torbeteiligung von Ronivaldo. Der LASK steht bei 29 Toren, jetzt mit den zwei von Ljubicic. Robert Schul hat 16 Scorerpunkte. Also,
ja.
Allein nur das 13 Tore sind gefallen ohne Robert Schul.
Ja, und das ist eine Statistik, die ist halt in der ersten Liga einfach nicht verantwortbar. Und das ist sicherlich teilweise auch dem Trainer geschuldet. Aber wie gesagt, diese Abhängigkeit und dass Schul so ein wichtiger Spieler für den LASK ist, das ist ja nicht erst seit diesem Jahr eine Sache. Darum für mich eine Kurzschlussreaktion auf jeden Fall.
Und du kannst dem Trainer ja auch keine Schuld geben, einfach zu versuchen, ein Spiel über den zentralen Punkt aufbauen zu, also um Schul aufbauen zu wollen. Und er hat es halt geschafft, mit seiner Art und Weise zu spielen, sehr viele Chancen für den LASK zu kreieren. Und da sehe ich halt das Team, also den LASK in Verantwortung, dass sie keinen Spielertypen wie Schul verpflichtet haben. Die haben Winterzeit gehabt. Die haben gesehen, okay, hier Moussa Kone, der ist noch nicht so weit, den verleihen wir mal. Elias Havel ist 20 Jahre alt, Ljubicic trifft nicht. Was machen wir jetzt? Ja, wir kaufen statt einer Soforthilfe wieder einen 20-Jährigen. So, da alleine da dieser Transfergedanke einfach ist blöd. Wenn man da jemanden verpflichtet hätte, vielleicht auch ein bisschen in die Tasche gegriffen hätte, 1 Million oder so, oder 2 Millionen, und einfach da jemanden hinzustellen, der, wenn Schul nicht da ist, diese körperliche Komponente einnehmen kann, der auch ein bisschen Erfahrung hat, denn Copado hat einen Körper, auch Havel hat einen Körper, aber die sind halt lange nicht so experienced, wie es ein Schul ist, und da denke ich mir halt einfach, ist vieles auch in die der LASK-Führungsriege zu verantworten.
Ja, würde ich zustimmen. Oder in anderen Worten, die Kaderplanung ist für ein Arsch. Ich glaube, wir werden da jeder bald mal wieder in der Bundesliga sehen. Ja. Bis zum Saisonende ersetzt von Barasch, müsste er heißen, ne?
Darasch,
Entschuldigung.
Ist ein Austria-Jung.
Von Darasch ersetzt. Austria-Jung?
Der ist Profi geworden bei Austria Wien, 96. Kommt aus der Austria-Jugend.
Aha. Okay, Brain Lake oder so, keine Ahnung.
Muss man auch nicht kennen. Ich glaube, der hat 4 Spiele oder so gemacht.
Ja, auf jeden Fall bis zum Saisonende ersetzt. Und dann ging es weiter damit, dass der LASK, ich glaube, 6 Fans müssten es gewesen sein, Stadionverbote erteilt hat. Ja. 6 Anhängern der Landstraße, der größten, wichtigsten Fangruppe vom LASK. Ja. Angeblich, weil sie Wäschetabs aufs Spielfeld geworfen haben. Wobei einigen ersichtlich war, dass sie es nicht getan haben. Ja. Durch Videobeweise.
War das nicht auch so, dass sie aus Versehen den Obmann ein Stadionverbot gegeben haben, weil der denselben Namen trägt?
Ja. Das auch. Die haben auch einigen und noch dazu haben sie Familienmitgliedern, also Leuten mit demselben Namen, die nicht mal im Stadion waren, einfach auch Stadionverbot gegeben.
Eieieiei.
Ja. Und deswegen stellen die Landstraße, also der Protest, der ursprüngliche Protest, stammt davon, dass der LASK ein pinkes Trikot hat und das den Fangruppierungen sehr, sehr, sehr missfällt, weil einer der Hauptsponsoren vom LASK zufälligerweise die Farbe Pink als Markenlogo hat.
Ja, BWT.
Ja, BWT, danke.
Die machen auch Skisprung-Ski nämlich, das weiß ich.
Ja, der Name wäre mir nicht mehr eingefallen. Und seitdem protestiert man ja seit Saisonanfang schon gegen das pinke Trikot. Und jetzt stellt man eben komplett den Support ein. Wobei man auch sagen muss im Übrigen, Wäschetabs aufs Spielfeld zu werfen, ist eine absolut legitime Protestform.
Ja.
Also, bitte. Da Du kannst niemanden mit einem Wäschetab verletzen. Du machst nur, wirklich nur aufmerksam auf das, was da passiert. Nur. Das ist nicht mal, du hast keine Banner gehabt mit Gewaltandrohungen oder sonst irgendwas. Das waren Wäschetabs, die aufs Spielfeld geworfen wurden.
Und ich habe ja das Spiel auch gesehen. Und ich kann auch sagen, die haben nur geworfen, wenn sich die Ordner wieder zurückgezogen haben. Also die haben nicht versucht, auf Ordner zu schießen. Also
Also.
da muss ich auch eine Lanze dafür brechen. Und die haben auch Seife geworfen. Also nicht nur Wäschetab, sondern auch Seife.
Okay, Seife auch. Aber der Punkt ist halt auf jeden Fall, absolut friedliche Protestform, wird bestraft, der LASK versucht jetzt auch bei diesen Personen, die aus dem Stadion verbannt wurden, ein landesweites Stadionverbot zu erteilen.
Alter.
Wo man halt sagen muss, das ist halt unfassbar. Und dass da die Hauptfangruppierung einfach sagt, ja, nee, also wir können sowas nicht unterstützen, wir können den Verein, beziehungsweise, wie sie ja sagen, die Firma können wir nicht unterstützen. Absolut verständlich und zu 100% unterstützt von uns beiden, kann ich, glaube ich, sagen. So oder so für den LASK ein herbes Desaster. Und jetzt hat man auch noch Ende der Woche die Lizenz in erster Instanz nicht erhalten, was, glaube ich, einfach nur ein Formfehler war. Weil man hat, ich nehme mal an, einfach nicht die nötigen Dokumente eingereicht, um festzustellen, dass der Trainerposten besetzt ist. Was halt so dermaßen chaotisch wirkt, dass es eigentlich nur lachhaft ist. Sonst nichts.
Und was deswegen, die wollen landesweites Stadionverbot aussprechen. Um, imagine
Ja.
diese Tennisballdebatte wäre auch in Österreich. Wir hätten keine Fans mehr.
Boah, Alter. Wenn die Tennisballdebatte in Österreich stattgefunden hätte, dann hätte irgendein Typ einfach aufgerufen dazu, dass man coronamäßig Stadion-Lockdown haben muss oder
Ja.
sowas. Also, ach Gott. Ich will es mir gar nicht vorstellen. So oder so für den LASK eine grauenhafte Woche.
Der aber
Ja.
anscheinend vergoldet wird, gerade.
Ja, jetzt zumindest darum. Ey. Wenn man das gewinnen kann, dann Glückwunsch.
Ey, ich habe nichts
Und wollen wir
dagegen.
weitergehen?
Ja,
Ja, kann
aber
ich mir vorstellen.
können wir zu dem interessantesten Spiel wohl an diesem Spieltag? Austria Klagenfurt und der TSV Hartberg trennen sich 2:2 in einem ziemlich flotten Spiel. Weiß nicht, ob du so ein bisschen was rausgeschrieben hast für Spiel extra oder.
Ja, habe ich tatsächlich, weil ich
Okay.
habe ja vom letzten Spiel des Tages nicht so viel mitbekommen, weil ich war nicht zu Hause. Darum habe ich mich für das Spiel mal ein bisschen hingesetzt. Es war interessant auf jeden Fall. Ich fand, man konnte eine Besserung bei Hartberg sehen auf jeden Fall. Man hat öfter mal etwas mehr Geschwindigkeit in den Angriff gebracht, was ja eine der Hauptkomponenten war, die sie ein bisschen vermisst. Man hat ein bisschen mehr System in den Angriff wieder gebracht. Und das, obwohl drei Spieler ja zwangsmäßig ausfallen. Man konnte Klagenfurt öfter mal wieder mit diesen schnellen Kombinationen vor Probleme stellen. Klagenfurt hat versucht, solide zu verteidigen, hat sich aber etwas schwer getan. Wobei ich sagen muss, auf beiden Seiten das Spiel von einer Sache geprägt, von Fehlern. Denn die erste Chance gibt das eigentlich schon vorweg, denn nach 7 Minuten kommt ein absolut lachhafter Querschläger. Jaritz holt sich dann den Ball und keiner schaltet schnell genug, um ihn vor der Flanke zu hindern. Die kommt auf Kawainer und der setzt ihn tatsächlich daneben. Aus kürzester Distanz, wo ich sagen muss, if there's a shocker, that is one. Ja.
Binder hat übrigens die Flanke gegeben. Jaritz wurde erst in der 83. eingewechselt.
Ja, bin da was, Entschuldigung. Aber ich glaube, der Kommentator hat Jaritz gesagt dann, weil
Ja.
ich meine, dass ich mir einfach das aufgeschrieben habe. Aber ja, es war Binder.
Some white guy.
Den habe ich. Ja, he's a big fucking white guy.
Ja, aber Jaritz ist kein big fucking white guy.
Ja, das stimmt aber. Es werden im Spiel, es werden relativ oft Fehler provoziert oder einfach welche gemacht. Auch die erste gute Hartberger Chance kommt nämlich nach einem Foul. Robert zieht nämlich einfach Kropop. Robert zieht Prokop nach unten. Und das ist einfach ganz dumm. Also ganz dumm, so einen Elfmeter herzugeben. Es ist vollkommen unnötig in der Spielsituation. Er drückt ihn halt wirklich einfach beim Arm, mit der Schulter, mit allem. Vollkommen nach unten und es ist ein Elfmeter.
Ist halt, das ist halt das
Keine.
Risiko, wenn du mit einem 19-Jährigen in der Innenverteidigung spielst.
Ja, also Nervosität hin oder her, es ist etwas, das kann passieren, aber es ist halt, wie gesagt, vollkommen unnötig, dass sowas passiert. Und der wird dann auch verwandelt von Entrup. Und beim Ausgleich ist es wieder ein fehlergeprägtes Bild. Der folgt nämlich wenig später. Es ist ein Freistoß von Klagenfurt. Und man sieht da, wenn man guckt bei den Highlights, Getzos ist perfekt ersichtlich in jedem einzelnen Moment. Und er hat keinen fixen Gegenspieler.
Ja.
Er hat keinen fixen
Weil sein
Gegenspieler. Ganz.
Gegenspieler denkt, oh, ich geh mal in die Luft. Oh, warte mal. Es ist Frieza.
Ganz am Anfang, nee, ganz am Anfang, in der allerersten Sequenz sieht man, Kainz war der Erste, der bei ihm stand. Und Getzos läuft halt dann einfach in Richtung kurzer Pfosten. Der Ball kommt im Übrigen Richtung langer Pfosten. Niemand orientiert sich generell in diesen Raum, wo Getzos dann am Ende steht. Dann ist Frieser, soll ihn wahrscheinlich übernehmen,
Ja.
weil Kainz bleibt einfach am Strafraumrand stehen. Keine Ahnung warum. Und Frieser ist vollkommen überfordert mit dieser Situation. Der Ball kommt in diesen Raum, wo Getzos vollkommen alleine steht. Und er, also ich muss ehrlich sein, wie er den da mit 600 km/h reinhaut, ist ziemlich cold.
Das war, aber das, was Friese da sagt, im Basketball sagt man Jumping for Joy.
Ja. Nee, also das war abwehrtechnisch von Hartberg überhaupt nichts. Das war ganz und gar nichts.
Also ganz ehrlich, wenn Frieser dachte, er kommt zu diesem Ball, ist er sehr, also sehr ambitioniert.
Ja. Das war einfach. Da war die komplette Hartberger Verteidigung bei dem Strafstoß, bei dem Freistoß vollkommen überfordert. Wo ich halt, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum niemand sich in die Richtung von diesem Raum orientiert, wo Getzos vollkommen alleine steht. Das ist crazy für mich. Aber Hartberg macht's danach gut. Sie rappeln sich auf, sie spielen ihren Ball und sie erarbeiten sich die Chancen. Providence trifft in Halbzeit 1 noch die Latte. Aber in der Situation viel auffälliger finde ich nämlich das Muster im Angriff, das man immer wieder mal in dem Spiel gesehen hat. Denn Hartberg spielt mit einer sehr, sehr engen Offensive. Wenn man da guckt bei der Situation, wo dieser Angriff eingeleitet wird, es gibt diese Klagenfurter Dreier Innenverteidigung und ein paar Meter davor in ihre Richtung laufen drei Hartberger Mann. Einer für jeden. Und man weiß ganz genau, bei Hartberg, da brauchst du nicht mal unbedingt eine Überzahlsituation. Da reicht es manchmal einfach, wenn du drei Leute hast, die ein bisschen Raum haben, um zu kombinieren. Und du wirst so zu einer sehr gefährlichen Situation kommen. Und so erarbeitet man sich durch immer wieder gut aufgesetzte Angriffe, dann auch noch das 2:1 vor der Halbzeit, eine Flanke in Richtung zweiter Pfosten. Jedermann verliert in diesem Prozess Prokop aus den Augen, der perfekt in die Schnittstelle einläuft, aber davor ist es Kainz per Kopf. Menzel kann irgendwie noch vor der Linie retten, aber es ist dann eben genau Prokop, der den Ball über die Linie drückt, in der ganzen Situation keinen Gegenspieler hat. Das ist wahre Spielintelligenz.
Ich will dich nicht nochmal korrigieren.
Was willst du mich nochmal korrigieren?
Der Kopfball kam von Heil. Der großartige Pass kam von Kainz auf Heil. Die Superflanke.
Okay, gut. Ich hab's heute wieder. Also die letzten Wochen, finde ich, habe ich mich gebessert damit,
Ja.
einfach Spielernamen falsch aufzuschreiben. Heute ist es wieder schrecklich.
Ja,
Aber ich hatte auch nicht.
es sind auch wirklich die zwei Alten bei Hartberg und auch 23 und 28. Das gebe ich dir.
Ja, okay. Weil ich hab nämlich auf die Rückennummer geachtet und ich dachte, es wäre Kainz Rückennummer, aber ich hab nicht genug drauf
Ja, wie
geachtet,
gesagt,
schätze ich.
23 und 8. Und Kainz hat hinten Ballspot.
Ja. Yeah.
Den hat Heil nicht. Da kann man auch drauf
Okay.
achten.
Aber Hartberg versucht es dann noch zu erzwingen, kann noch auf 3:1 stellen, nach einer Frieser-Auflage auf Entrup. Der verzieht, ganz untypisch für ihn, in letzter Zeit ja nicht ganz so sehr in Form wie davor immer, in der ersten Saisonhälfte. Aber Hartberg hat endlich mal wieder eine gute Halbzeit gespielt. Das ist, glaube ich, bitter nötig gewesen für sie. Einfach fürs Selbstvertrauen alleine schon. Sie können es immer noch. In Halbzeit 2 verändert sich das Spielverhältnis so ein bisschen. Hartberg versucht ein bisschen mehr zu kontern, will Klagenfurt dazu zwingen, das Spiel zu übernehmen. Die schlagen einfach die Bälle nach vorn. Vintage Klagenfurt. Ja. Aber auf beiden Seiten bleiben am Ende die Torhüter fast immer die Sieger. Einmal Sallinger nach einer Aweiler-Chance, einmal Menzel nach einer Steinwender-Chance. Es ist aber immer noch Hartberg, die meisten Chancen haben. Es gab eine kurze Kontroverse, wo der Schiedsrichter auf Rode entschieden hat gegen Heil, aber er nimmt es zurück. Völlig richtig, weil Heil trifft eben nicht den Knöchel, sondern trifft weiter unten. Es ist eine gelbe Karte, aber niemals rot. Und wo es so wirkt, als würde Hartberg den Sieg nach Hause bringen, passiert natürlich das Dümmstmögliche, denn wie gesagt, das Spiel ist von Fehlern geprägt. Und in der Nachspielzeit räumt Sallinger einfach Binder ab beim Freistoß. Er springt ihn halt einfach mit dem, springt halt einfach rein, kriegt den Ball nicht richtig, trifft ihn mit dem Arm und dann ist halt ein Elfer. Und der wird auch verwandelt. Beide Mannschaften trennen sich 2-2. Beide Mannschaften kommen nicht wirklich vom Fleck. Ja.
Also muss man dafür auch schon ein bisschen wahnsinnig sein, so einen Elfmeter so zu verwerten dann. In 90 plus 7.
Ja, stimmt aber auch. Aber wie, also ist halt ein Elfmeter, you know. Wenn man nicht gerade in die richtige Ecke kommt, dann ist es halt, dann sagt man halt souverän verwertet.
Ja, nee, aber ich meine halt, dass dann überhaupt das Tor. Also ich hätte mir wäre die Hose voll gewesen. Andy Irving hat anscheinend mehr Nerven.
Andy Irving ist wie so ein, also wir wissen alle, wie gut der Typ ist. Ja,
wobei ich auch mal schon einen wichtigen Elfmeter rein. Also vielleicht hätte ich auch Angst gehabt, aber den Ball aufs Tor gebracht. Okay, ich kann es doch ein bisschen verstehen. Na, ja, meint. Vergiss, ich habe mich ein bisschen in dem Kreis.
Komm, mach einen Kopf zu, wir gehen zum ersten Spiel.
Lol, ich sehe gerade, es gab zwischen Brigitte Annal und Peter Packholt einen Heckmeck am Anfang.
Ach so, ja, es gab so ein,
ach so, das
ist ja, es gab so ein,
ich dachte, die,
so einen kleinen Hack, so ein kleines, kleine Auseinandersetzung zum Hack geworden, ist eigentlich ganz süß gewesen.
Ich hätte es aber witzig gefunden. Nee, ich sag das lieber nicht.
Superman Punch,
ja, genau.
Gegen Peter Parkour.
Nee, dass Peter Parkour der Kragen platzt, hätte ich gedacht, oder?
Ach so, ja. Ich meine, wer typischer Peter Packhult, ungefähr. Ja. Aber ja, wie gesagt, komm, lass einfach zum letzten Spiel gehen.
Aha. Salzburg gegen Rapid. Und Salzburg kann sich am Ende glücklich schätzen, eigentlich da noch mit Unentschieden rausgegangen zu sein. Man kann, oder besser gesagt, Rapid muss sich wegen der ersten Hälfte in den Allerwertesten beißen, dass man nur Unentschieden gespielt hat. Denn in der ersten Halbzeit war Rapid bessere Mannschaft. Also vor allem das Pressing war heftig, heftig. Gurnah Duat wurde sehr oft sehr heftig angepresst von zwei Leuten. Und da gibt es am Anfang sieht man eine gute Szene. Sowohl Krigic als auch Seidel laufen Duat an und Burgstaller macht den Passweg zu Soleil. Und so ist die erste Chance entstanden. Die erste kleinere. Und es war, also Rapid hat einen guten Matchplan gehabt, finde ich. Es war einfach gut, die haben das klug und gut gespielt gegen den Ball, aber halt vor dem Tor sehr viel liegen lassen und ganz, man muss es da einfach sagen, in der ersten Halbzeit einen Sieg liegen gelassen, denn man hat sehr viele Lücken gefunden, man hat sich sehr gut durchgespielt in der Abwehr von Salzburg, die wie gesagt ungewohnt wackelig auftritt. Also dieses 4-3 hat sie wirklich zum Nachdenken angeregt. Jetzt haben sie 1-1 gespielt, zwei Tore bekommen gegen den LASK. Das ist nicht alles so gut, was momentan bei Salzburg passiert. Und da wird halt Solé ein bisschen exposed, denn ich finde trotzdem, Pavlovic macht immer noch einen richtig guten Job, aber Solé neben ihm ist halt ein bisschen so der weakest link, sage ich mal, ne?
Ja gut, wir haben es ja schon oft angesprochen bei Omar Solé. Der Mann ist immer, immer, immer für einen Fehler gut. Wenn du ihn unter Druck setzt. Ich meine, der hat ja auch in diesem 6-Punkte-Spiel schon in der regulären Saison gegen Sturm den Fehler gemacht, der dann zum 1:1 geführt hat, nachdem er ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Und dann macht. Aber dann ist halt eine Unkonzentriertheit immer dabei. Und das findest du wirklich in jedem Spiel bei ihm, wo er einfach nicht wirkt wie ein Spieler, der für dieses Niveau gemacht ist, sondern wie ein Spieler, der bei Lust in spielen
Ja,
sollte. In
als
der einen
ja,
Situation.
ja, aber als Innenverteidiger, muss man sagen.
Ja,
Nicht, also.
und als Innenverteidiger bist du eben nun mal derjenige nach dem Torhüter, der in jeder Situation am meisten konzentriert sein muss. Es ist
Genau,
ganz einfach so.
genau.
Darum. Solé hat körperlich sonst der alle Attribute theoretisch, um großartiger Innenverteidiger zu sein. Außer das Mentale.
Ja, es ist wie das Piatowski-Problem. Der hat auch alle Anlagen, aber da ist es halt in der Birne nicht alles so richtig verkabelt, wie es für einen Innenverteidiger sein muss. Auch Solé, wie gesagt, da gab es eine Szene in diesem Spiel. Er rückt raus und anstatt wieder in die Viererkette zu rücken, presst er aus irgendwelchen Gründen im Mittelfeld den Rapidspieler an, der sich ja denkt, okay, danke, dass du die Lücke offen lässt. Du presst mich zwar an, aber ich spiele den Pass da durch. Und dann musste es, glaube ich, am Ende noch Terzic klären. Es ist einfach, es ist auf diesem Niveau nicht fassbar. Ja, Wüthrich macht auch Ausflüge nach vorne, aber der macht das mit Absprache von Lavallee und oder Stankovic. Und die lassen sich dann halt in die Kette zurückfallen, wo dann das Loch nicht aufgeht. Es ist halt nicht. Das ist halt bei Salzburg nicht so. Solé geht raus und dann hat Bidstrup halt in dieser Situation gesehen, oh Kacke, hinter mir ist. Wenn Bidstrup nicht scannt, ist in dieser Situation Burgstaller frei durch. Und das ist halt eines der, ja, sowas darf nicht passieren. Man muss jetzt auch sagen, Salzburg weiterhin auch Pech mit Fernando. Der hat sich nämlich am Oberschenkel verletzt und ist für den Rest der Saison draußen. Also, Fernando ist ein guter Fußballspieler, aber der Körper hält anscheinend nicht. Und jetzt sieht es so aus, als ob sie ihn nach Brasilien zu International verkaufen wollen.
Ja, also er ist halt, also es ist ein herber Verlust für Salzburg, weil Fernando ist halt ihr konstantester Stürmer gewesen. Ganz einfach. Weil Spieler wie Konaté und so und Seko Keita und so weiter, die sind mit Sicherheit talentierter. Aber Fernando hat wirklich konstant jetzt gut gespielt, einfach mehrere Spiele hintereinander, was Salzburg ja in der vordersten Linie einfach nicht hat. Die haben keinen, der das immer und immer wieder macht, Woche für Woche. Und dass er sich dann vor allem auch in so einer Situation verletzt, wo er eigentlich den Ball gut an Hedel vorbeilegt und wo er vielleicht sogar ein Tor gemacht hätte, wenn er einfach nicht wegrutscht, ist dann schon extra bitter.
Einen Spieler, den ich auch noch hervorheben wollte, für den ich eine Lanze brechen will, weil wir ihn sehr oft auch zu Recht kritisieren, war Terence Kongolo. Der hat ein absolutes Spiel gezeigt, in dem er gezeigt hat, hey, ich habe mal Prem gespielt. 86% Passquote, hat 8 von 10 Zweikämpfen gewonnen. 7 Torverhinderungen, 4 Kopfballtorverhinderungen, 3 Bälle abgefangen, 2 wiedererobert. Das war eine sehr gute Leistung von Terence Kongolo. Ich will das einfach nur herausstreichen, weil, wie gesagt, ich mag es sehr, wenn Spieler, die vielleicht eine schlechte Saison haben, die wir auch oft zu Recht kritisieren, ein gutes Spiel machen. Und das wollte ich jetzt mal ansprechen.
Ja, Grüße gehen raus schon im Vorhinein. Und nächste Woche, wenn wir Marin Jubicic loben.
Ja, genau. Weil
Darum.
Es gibt im Englischen so ein tolles Wort, Game Recognized Game, und das ist halt einfach so. Weil, wie gesagt, wir haben ja gegen diese Spieler persönlich nichts. Wir ranken sie immer sportlich ein, und wenn sie sportlich nichts leisten, kritisieren wir sie, und wenn sie sportlich was gut leisten, loben wir sie, und in diesem Fall Kongolo gut gemacht. Den Typen bei Rapid, den ich aber so mit das. Den Stempel dümmster Mensch in the room geben will, ist Casemiro. Denn der hat sich in der 9. Minute der Nachspielzeit aufgrund einer Spielverzögerung die 5. gelbe Karte abgeholt. Also, wo ich als Trainer ja so, boah, Am liebsten würde ich ihm dann noch ein Spiel auf die Bank setzen, aber dann sehe ich, okay, ich habe keinen Außenverteidiger, Casemiro, du spielst.
Ja, gut, muss halt Jonas Antonius aber beide Flügel abdecken. Der Mann ist ja basically geboren dafür.
Das, dann gehen wir weiter, denn das 1-0 fällt spät. Ein Flankenlauf von Peter Radkov, glaube ich, genau.